Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal im Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal im Buch und haben Lust auf Austausch mit euch. So, für euch erstmal zur örtlichen Einordnung. Wir sind in unserem Winterquartier. Es ist herbstlich draußen geworden.
Es ist so eiskalt geworden und so fies vom Wetter her.
Ja. Und jetzt haben wir eine neue Kulisse wieder. Wir sind im Eckpunkt in Itzehoe.
Ja, ein sehr schönes Restaurant.
Sehr schön. Bisschen französisches Gefühl habe ich hier immer so. Mit diesen hohen Decken und den ganzen Lampen und so. Ihr seht das ja auch in unseren Posts. Hier werden wir sicherlich im Winter öfter mal sein. Wie letztes Jahr auch.
Wirklich ein sehr schöner Laden.
Ja.
Du kommst hier rein und denkst, wow.
Ja.
Also der könnte auch Hamburg-Schanzenviertel irgendwo sein.
Ja, ja, genau.
Oder Altona oder sowas. Ne?
Ja. So, jetzt haben wir genug Werbung für diesen Laden.
Du warst auf der Frankfurter Buchmesse.
Genau, ich war auf der Frankfurter
Buchmesse. Du bist ja gerade vorbeigegangen, vor ein paar Tagen.
Genau. Ich war da und war an einem Tag da, wo es noch fürs Fachpublikum war. Da war ich sozusagen im Auftakt von Zweimal im Buch da und habe mal ein bisschen geguckt, was es so Neues gibt.
Aber was passiert denn da, wenn Fachpublikum da ist?
Es ist ja auch immer noch so, dass zur Frankfurter Buchmesse Leute kommen, um einen Deal zu machen. Da kommt aus Korea, oder jetzt war ja das Gastland, waren ja die Philippinen, kommt einer aus Philippinen, ein Verleger, und der will deutschen Stoff einkaufen, und dann treffen die sich auf der Buchmesse in so einem Raum.
Deutschen Stoff einkaufen.
Ja, deutsches Buch meine ich.
Der kommt dann zurück und hat den ganzen Wagen voller Stoff.
Aber es gibt eine Halle, ich habe das schon mal erzählt. Da sitzen dann die Literaturagenten oder die Verlage, und die treffen sich 15 Minuten. Und dann versucht jemand von irgendwo auf der Welt, dir kurz zu erklären, worum geht es in dem Buch. Und dann sagt er, na, ja oder nein. Und kauft es oder kauft es nicht. Und das sind alles Dinge, die kriegst du gar nicht mit, wenn man jetzt über die Buchmesse berichtet.
Ja.
Dann berichtest du über Verlage und Autoren, die da sind. Aber da passiert so viel im Hintergrund noch.
Also über Roman-Pitchen, das habe ich so auch noch nicht gehört.
Nee, ich auch nicht.
Ist ja wie so ein Speed-Dating. Ja, wie bei Hülle der Löwen. So,
genau,
ungefähr so.
Ja.
So, eine Minute Zeit, um hier mal deinen Plot mir zu erklären.
Wie sind denn die Umsätze? Gastland waren die Philippinen. Das fand ich echt interessant.
Ja, abgefahren.
Total.
Ja.
Interessant finde ich, dass es ja eigentlich ja ein Land ist mit über 7000 Inseln übrigens. Wusste ich auch nicht. 7000 Inseln. Was ja literarisch überhaupt gar keine Rolle spielt. Und die haben auch sehr viel jetzt nochmal übersetzt, kurz vor der Messe. Das ist für die natürlich ein Riesen-Event.
Ja.
Und was mir so aufgefallen ist, also es geht sehr viel um Kolonialismus. Es geht sehr viel über bewegte Zeiten in der Vergangenheit, um Unterdrückung. Und es geht auch ums Wetter, weil die sind, das ist ja ein
Volk. Die sind bedroht,
Die sind ziemlich bedroht, vom Klimawandel.
Ja, wie bitter, ne?
Ja. Und ich finde es einfach cool, so ein Land mal in Fokus so zu rücken, was man gar nicht so auf dem Zettel hat als Literaturhochburg. Ist es auch nicht, muss man auch sagen.
Und du hast hier wieder ziemlich viele Lesungen angeschaut. Ich hab gesehen, du hast einmal diese mörderlange Schlange abgefilmt.
Ja. Ich habe meiner Tochter geschrieben, das hier ist mein Disney World, da wartet man so lange, bis man reinkommt. Es ist wirklich irre und man muss das auch echt wollen. Also es hat nicht geregnet, das ist ein Riesenvorteil natürlich, aber du kennst ja Frankfurt gut, du kennst ja auch den Römer und diesen Riesenplatz da.
Ja, ja, genau.
Der ist ja echt urig.
Die ganzen alten Gebäude da.
Genau,
und so.
Ist cool, ne?
Ja.
Und die stehen wirklich, sieht man ja auch in diesem, über den ganzen Platz bis in die Straße hinten rein, weil Literatur im Grunde, da lesen halt die Stars. Und das fängt Einlass ist um 7:30 und du musst einfach um 6 in dieser Reihe stehen, also anderthalb Stunden.
Irre.
Das muss man wirklich wollen, damit man einen guten Platz kriegt. Und ich habe mir das wieder angetan. Ich hab mich da vorne reingestellt. Und,
wen hast du denn gesehen dann da?
Es war an dem Abend wirklich spannend, weil Caroline Wahl war da.
Ach ja, natürlich.
Also Caroline Wahl war überall, gefühlt. Und man muss sich vorstellen, es war dann abends und die war die erste, 8 Uhr, und du hast die kaum noch verstanden. Die hat also total heiser gesprochen, weil sie den ganzen Tag Interviews gegeben, weil sie den ganzen Tag gesprochen hat. Und dann entschuldigt sie sich auch und sagt, ja, ich habe halt den ganzen Tag gesprochen. Es ist furchtbar, es ist eine Zumutung, dass ich hier so spreche.
Ja, ich glaube, die verausgabt sich total.
Total.
Ja.
Und sie hat den Abend vorher auch ein bisschen gesoffen. Und sie hat ja das Buch Die Assistentin vorgestellt.
Ja.
Das ist ja nun, glaube ich, echt rauf und runter besprochen worden. Muss ich gar nicht groß erzählen. Aber und da habe ich auch letztes Mal ja schon erzählt, das Hörbuch ist eine Zumutung. Aber das Buch selbst ist wirklich gut. Und wenn sie das dann da liest und da vorne sitzt, ist das schon spannend. Am Ende sagt die Moderatorin, ja, und nun gehen Sie mal schön ins Bett und heute mal nur Salbei-Tee. Und dann sagt Caroline Wahl so, naja, ein bisschen Alkohol geht schon. Riesenlacher. Und das Lustige ist, dass sie diese ganze Literaturszene, dass sie das so belebt. Dass das eben nicht alles so abgehoben und intellektuell, sondern dass sie einfach so auch so viele Jugendworte und so benutzt, weil die ja auch noch mega jung ist. Und man hat ja schon gerne zugehört und die ist wahnsinnig unterhaltsam gewesen. Also echt eine Entertainerin.
Absolut.
Und dann fand ich es total spannend, da war dann Dorothee Elmiger.
Ich will da nur mal, weil du das gerade gesagt hast, ne? Ich hab mir das extra mal rausgesucht. Ich finde, Benjamin von Stuttgart-Barre hat was ganz Großartiges über diese Literaturszene gesagt und das hat mir total gut gefallen. Er kam darauf über Caroline Wahl, ne, wo er sagte, das ist eine tolle Abwechslung, diese Frau hier zu haben, quasi, ne, dass diese aufgetaucht ist in dieser Literaturbranche. Innerhalb der Kunstwelt gibt es keine langweiligere, würde ich sagen. Stipendien und Preise erhalten die, deren Bücher möglichst kompliziert sind und keinen Spaß machen. Und die allermeisten Partys verdienen noch nicht mal die Bezeichnung Party. Interessant war dann auch, ne, also er hat sich dann über die Caroline Wahl noch ein bisschen weiter ausgelassen und mag so ihre Ehrlichkeit. Denn natürlich will das jeder, aber die anderen trauen sich nicht, es zuzugeben. Also, ne, dass sie so schöne, schnelle Autos mag. Ich fand das brillant und so angenehm anti-langweilig. So eine Haltung, die man eher aus dem Hip-Hop kennt, jedenfalls nicht.
Stimmt.
Aus der notorisch verklemmten Literaturbranche mit ihrem schwer erträglichen Ernsthaftigkeitsgehüstel.
Oh Gott, das geht mir auch so.
Ja.
Ich finde auch... Also
irgendwie
man,
ich nehme ich die Branche auch
man,
so wahr.
Ja, man hört sich dann ja auch so Lesungen an und wenn dann so neue Begriffe, also wir machen uns ja gerne über diese Schlagworte immer lustig, was so hinten auf den Buchcovern geht.
Ja.
Ein Buch wie ein Donnerschlag oder etwas, was nachhalt.
Das lange Nachhalt.
Oh ja, genau. Und jetzt habe ich neu, wenn man so Landschaftsbeschreibung hat irgendeine Autorin gesagt, ja, ich habe die Landschaft ausgedehnt. Oh Gott.
Ja, weißt du, es ist ein sehr ernstzunehmendes Geschäft.
Ja, es ist wahnsinnig ernstzunehmend. Es ist in Teilen wirklich absurd. Und die Caroline Wahl hat ja gesagt, sie ist ja eigentlich sauer, dass sie ja nicht nominiert wurden.
Ja, genau.
Da hat sie auch nochmal Stellung zu bezogen. Meint sie, naja, sie findet schon, dass man sich immer Ziele setzen muss. Und sie passt halt tatsächlich in diesen Reigen, was du auch gerade so zitiert hast von Benjamin Stuttgart von Barre, dass die gar nicht in dieser Szene unterwegs ist eigentlich. Also das, was die macht, ist ja wirklich was anderes.
Ja, man muss sich Ziele setzen, wie Nagelsmann, ne, der ja auch ganz offen sagt, wir wollen ja Weltmeister werden.
Ja. Ja, weiß ich gar nicht, ob das so...
Ja, aber sag mal, also Caroline Wahl hast du gesehen.
Das war natürlich toll.
Wer kam denn da noch alles dann?
Also es war...
Oder wer hat dich da beeindruckt? Was war irgendwie besonders cool?
Hat mich. Auch wenn ich ein bisschen Angst habe, das zu lesen eigentlich, die deutsche Buchpreisträgerin Dorothee Elmiger.
Ja.
Und die Holländerin heißt das ja. Mhm. Und das ist ja eine Geschichte, dass sie mit so einer Theatergruppe in den Dschungel reist.
Ja, genau.
Da rausfindet, dass da zwei Holländerinnen oder eine Holländerin verschwunden ist.
Richtig,
und was ist eigentlich mit denen passiert? So, das ist so die Geschichte. Das soll wahnsinnig düster sein, das Buch.
Ja, sie hatte auch Probleme, das Buch zu Ende zu schreiben. Irgendwie. Habe ich gelesen.
Ja.
Also, war wohl für sie selber auch nicht so ganz
irgendwie
einfach.
Interessiert es mich auch.
Ja.
Irgendwie hätte ich schon Lust, das zu lesen. Und der Hammer, das war jetzt da gar nicht großes Thema, aber das habe ich im Umfeld der Buchmesse gehört, das ist gar nicht mehr erhältlich, das Buch, weil die Druckereien das gar nicht nachdrucken können in der Geschwindigkeit.
Ja.
Und das war wirklich überall ein Thema, die Druckerei. Die Papierpreise sind teurer geworden und die Druckereien sind so dicht mit Aufträgen, dass du das so früh anmelden musst, und es viele Bücher einfach nicht mehr gibt. Und du kannst jetzt die Preisträgerin des Deutschen Buchpreises nicht kaufen.
Ja, das muss doch aber dem Nobelpreisträger jetzt genauso gehen, ne? Wahrscheinlich wird er jetzt auch eine Nachfrage
exkludiert
sein.
Habe ich gar nichts von gehört, so auf der Messe, aber kann jetzt auch so an mir liegen.
Ja.
Was ich noch interessant finde, kennst du Andreas Pflüger?
Nee.
Das ist ein Sülle-Autor, der hat auch gelesen. Und der hat ein ein neues Buch geschrieben, das heißt Kelter und das spielt auf Föhr, also hier im Norden.
Ja, ja.
Und alles, was ich so gehört habe, und der war halt auch da, das ist echt spannend. Das ist eine Polizistin auf Föhr, also klingt jetzt erstmal nach so einem Regio-Krieg.
Ja, genau.
Eine Polizistin auf Föhr, die wenig zu tun hat, wo nichts los ist. Und irgendwann reisen da mehrere Männer an. Und dann geht's ab, weil die hat eine Vergangenheit als so Superagentin und als Kämpferin. Und dann ist das total actiongeladen und dann ist da echt Showdown auf Föhr. Und da sind Gewaltszenen drin und das wendet sich total. Und das ist da sehr gelobt worden. Wäre auch mal was man vielleicht auch mal lesen könnte. Fand ich auch interessant.
Ich wollte dir mal, oder ich wollte mal schon länger was mitbringen, dich mal mit... dir mal was vorlesen.
Ja.
Und vielleicht kommen wir da zum nächsten großen Thema der Frankfurter Buchmesse oder allgemein. Ja. Ich habe nämlich hier einen Text, der geht darum, dass Johann Wolfgang von Goethe und Ludwig von Beethoven zusammentreffen. Die haben ja tatsächlich mehr oder weniger zur gleichen Zeit gelebt. Ich glaube, Goethe ist nur ein paar Jahre älter geworden. Mhm. Ich weiß allerdings nicht, ob sich beide mal begegnet sind und sich mal so unterhalten haben. Das ist mir jetzt nicht geläufig. Auf jeden Fall geht es darum, die beiden treffen aufeinander und unterhalten sich über die Kraft der Musik und über die Kraft der Literatur, des gesprochenen Wortes. So.
Sehr schön.
Ach, Beethoven, wie du es immer wieder versuchst, die Musik als die wahre Sprache der Menschheit zu erheben. Aber sei doch ehrlich, mein Freund. Die Literatur, die Worte, die wir zu Papier bringen, sind die wahre Kraft, die das Denken und die Gefühle der Menschen formt. Sie vermögen es, das Herz zu erwecken und den Verstand zu erleuchten, weit mehr als ein paar Töne, die im Raum verhallen. Beethoven hebt seine Augenbrauen und gestikuliert leidenschaftlich. Also es ist wie so ein Theaterstück, ne? Ach Goethe, du verschwendest deinen Geist an die Sterblichkeit der Worte. Was ist der Mensch ohne Emotionen, ohne die Macht der Musik, die direkt in die Seele dringt? Musik kann Dinge ausdrücken, die Worte nie erfassen könnten. Sie ist die wahre Sprache des Universums, die über Zeit und Raum hinweg spricht. Kannst du mit deinen schön gewählten Worten das Gefühl eines Liebessturms, die Tiefe des Schmerzes, die Ekstase der Freude wirklich einfangen? Ich denke nicht.
Auf welcher Seite stehst du?
Musik, glaube ich.
Ja?
Ja. Ich glaube, Musik packt mich mehr, wenn ich mir das jetzt mal bei mir selber so anschaue, als tatsächlich Literatur.
Ich dachte das auch, als du gerade das von Beethoven vorgelesen hast, dachte ich das auch. Aber Goethe war schon jemand, der das konnte. Mich hat neulich jemand gefragt, was meine... ob ich auch Klassiker lesen würde.
Ja.
Oder ob ich drei Klassiker nennen würde, wo ich sage, die muss man gelesen haben.
Ja.
Kannst du ja auch schon mal überlegen, welche das wäre. Also bei mir ist es John Steinbeck, Früchte des Zorns. In jedem Fall. Bei mir ist es Max Frisch und Stiller. Eigentlich alle Bücher von Stefan Zweig. Und tatsächlich Faust von Goethe. Das mag einen jetzt ein bisschen entsetzen. Faust, dieses Thema Faust.
Ja, das ist
in so vielen Büchern, es ist eigentlich immer, ist es auch Faust. Immer kommt irgendjemand, der auf der bösen Seite ist und dem du verfällst.
Also Faust ist für mich auch das Überwerk überhaupt.
Siehst du auch so? Interessant.
Ja, ja.
Okay. Weil, wusste ich gar nicht.
Das merkt man ja allein schon. Also ich glaube, viele haben es in der Schule gemacht.
Ja.
Und das ist für viele heute immer noch ein Highlight gewesen im deutschen Unterricht. Faust, weil da ging es ab.
Ja, da ging es total, total. Und ich habe es mit Edgar Selge und Joachim Meyerhoff im Schauspielhaus in Hamburg gesehen, als Zwei-Mann-Stück. Das war das Großartigste, was ich da je gesehen habe. Und Black Rider natürlich.
Und bei Stefan Zweig stimme ich dir auch voll zu.
Ja.
Also Schachnovelle, einfach großartig.
Ja.
Sämtliche Biografien von ihm.
Ja, finde ich auch.
Aber auf jeden Fall, dieser Text, den ich hier gerade mitgebracht habe, ist geschrieben worden von...
Von der KI? Nein.
So schaut's aus, mein Freund.
Ach, scheiße. Der ist gut.
Das haben mein Kumpel und ich in Frankfurt, als ich ihn das letzte Mal besucht hatte oder im vorletzten Besuch, haben wir einfach mal ein bisschen mit der künstlichen Intelligenz rumgespielt.
Ja.
Und da hatte er die Idee, schreib doch mal einen Dialog zwischen Ludwig von Beethoven und Johann Wolfgang von Goethe. Und sie sollen sich über die Musik und über die Dichtkunst streiten. Es soll ein Streitgespräch werden. Das geht noch eine ganze Weile so weiter. Und das kam dabei raus. Und vor allem das Wahnsinnige war ja, promptest das, das ist ja, so heißt das dann.
Ja.
Und dann siehst du schon an den drei Punkten, wie gearbeitet und geschrieben wird. Und zack, in dem Moment tauchte schon der ganze Text.
Ja.
Das hat ein paar Sekunden gedauert, da war der ganze Text da. Und ich kann mir vorstellen, KI war auch ein großes Thema.
Völlig richtig, war ein Riesenthema. Vom Untergang des gesamten Literaturbetriebs war die Rede.
Ja.
Andere sagen, ein Segen, weil man so viel, so schnell Dinge nachgucken kann und auch damit arbeiten kann. Viele retten sich damit, dass sie sagen, ja, die Kreativität, das Eigentliche wird durch die KI nicht gefährdet. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher.
Ja.
Aber was ich für mich sagen kann, also für meine Bücher und mein Schreiben, ich würde die KI einfach nicht benutzen, weil ich ja schreibe, weil ich das gerne mache. Also ich lasse mir ja von der KI nicht mein Hobby nehmen.
Ja, klar.
Und ich finde, also das habe ich da gar nicht gehört und das verstehe ich gar nicht. Das sind Leute, die schreiben aus Leidenschaft. Das kann ja die KI nicht ersetzen.
Richtig, ja.
Ja, aber war da ein Riesenthema. Also ständig Vorträge darüber. Es gab Stände, wo es um fast nichts anderes geht. Und das Buch, was ich heute mitgebracht habe zum Beispiel, das kann ein Buch nur leisten. Das kann ein Film nicht leisten. Dieses verstörende Gefühl, möchte ich mal sagen.
Ja, dann sind wir ja schon bei unseren Büchern.
Ja.
Endlich.
Was hast du denn? Das sieht aus wie so ein Sachbuch.
Ja, ich habe tatsächlich ein Sachbuch mitgebracht.
Ja.
Es heißt Enttarnt, die größten Schweizer Spionagefälle.
Kommst du denn darauf?
Ja, das ist irgendwann, ich hatte, war so auf der Suche nach Büchern, Mensch, das kannst du mal lesen, ist das irgendwie aufgeploppt, ich weiß gar nicht mehr.
Wo, im Internet? Oder?
Ja, im Internet, ich habe so durchs Handy gescrollt und dann so, und dann dachte ich so, wollen wir was zu essen bestellen?
Ja, wir bestellen mal was zu essen.
Ja.
Ihr habt ja immer diese schönen Tapas hier, ne?
Ja.
Ich würde mal Meersalzkartoffeln nehmen.
Also die nehme ich auch.
Ja.
Und ich nehme erstmal diese Pimentos.
20.
Genau. Das reicht mir erstmal. Und hier ist eine Weinkarte, ne? Ist das ein Syrah?
Oder das ist ein Syrah, das? Ja. Das ist aber ein Rosé.
Ach, das ist ein Rosé?
Genau, das ist ein Rosé. Wir haben auch ein Calicanto in Rot, im Trocken.
Nee, ich würde den Syrah nehmen als Rosé.
Gerne.
Ist ja Franzose. Schön.
Okay, und dann nehme ich noch dazu die scharfen Hackbällchen, nehme ich noch.
Ah, die sind auch geil.
Ja. 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 Ein Getränkewunsch für dich?
Ich nehme bitte auch einen Rotwein. Ja.
Dann den Calicanto, ein Primitivo.
Den nehme ich. Ich nehme den Primitivo.
Den Primitivo.
Ja.
Hätte ich auch gemacht.
Gerne.
Ach nein.
Vielen Dank. Schön.
Danke auch.
Und ich hatte, und als ich das gelesen hatte, hatte ich gedacht, hä? Schweizer Spionagefälle? Wir sind doch alle groß geworden mit MI6 und CIA und den Russen.
Ja.
Und irgendwie klang das so ganz interessant. Mhm. Und ich dachte so, ja, Schweiz... Was soll es da denn für Spionagefälle geben? Und dachte so, ey, das musst du lesen. Das könnte ja was sein.
Ja.
Und so weiter. Ich habe das gelesen und habe gedacht, Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, Marcel Huweler, muss ich sofort dran denken. Der ist ja auch Schweizer.
Ja.
Der diese Krimireihe hat, was ich ja hier sehr gefeiert habe mal im Podcast.
Ja, genau. Ja, ja.
Und da gab es ja diese Schweizer Behörde, die Leute aus dem Verkehr gezogen
haben. Das machen die jetzt nicht. Nee. Beziehungsweise der Thomas Knellwolf, das ist ein Autor, das ist ein Redakteur vom Tagesanzeiger.
Ja.
Große Schweizer, wichtige Schweizer Zeitung.
Ja.
Das hat der nicht erzählt. Darum geht es in seinem Buch
nicht. Nein, aber es geht ja
schon,
auch nicht.
Aber es geht schon um Entführungsfälle, die geplant waren, wo dann der Schweizer Geheimdienst dazwischen gegangen ist. Darum geht es schon, unter anderem. Aber auch um richtig schräges Zeug.
Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt.
Und du hast ja einen Autor dabei, den hatte ich ja auch schon mal.
Jan Kostin-Wagner.
Ja.
Eben.
Tage des letzten Schnees hatte ich, glaube ich, mal.
Tage des letzten Schnees. Und ich fand es so toll. Und ich habe es verpasst. Du hast mir auch gesagt, damals ist der Film so gut.
Ja, der Film ist super.
Und ich habe es verpasst, ihn zu gucken. Jetzt gibt es ihn nicht mehr in der Mediathek.
Echt nicht?
Das ist total schade. Ja.
Ah, das ist ja schade, ja.
Ich habe auch ganz früher mal was in irgendeinem finnischen Krimi gelesen. Von Jan Kostin-Wagner. Der war auch ganz düster,
ja.
Aber gut. Und der ist ja auch Musiker. Der hat, während er dieses Buch geschrieben hat, 2 Alben gemacht.
Echt?
Ja. Ja. Oh. Also ich habe mich total... Du wirst dich jetzt nur wundern über mich, weil du kennst mich gut. Wir sind ja schon lange befreundet, dass ich sowas lese. Und ich weiß eigentlich auch nicht, warum ich mir das antue. Das Buch dürfte das traurigste Buch sein, was ich
echt
seit sehr langer Zeit gelesen habe. Und ich würde gar nicht sagen, nur als Vater. Jeder kann das verstehen. Ist das der absolute Horror, den man sich nur vorstellen kann als
Ja, das
als
war ja bei Tage des ersten Schnees auch so.
Da war es
ja
so.
Die Tochter bei einem Unfall gestorben.
Ja.
Ja.
Diesmal musst du dir voll. Also sie hat Geburtstag, sie wird 12 Jahre alt, die Tochter.
Damals war sie 11.
Jetzt ist sie ein Jahr älter geworden. Und die Tochter hat Geburtstag und der Vater schenkt ihr Konzertkarten. Kommt seine Schwester noch mit und noch ein zweites Mädchen für ein Konzert ihrer Lieblingssängerin.
Ja.
Diese Lieblingssängerin heißt Ariane. Ariane irgendwas.
Grande.
Ja, genau. Und das ist genau der Punkt. Und darauf fußt auch ein bisschen die Geschichte. Das war ja dieser Bombenanschlag, war 2017 in Manchester damals mit Ariana Grande.
Ja.
Dann gab es Bataclan in Paris bei dieser Metal-Band und so. Und dann habe ich jetzt schon ein bisschen gesagt, was da passiert. Ist auch relativ schnell klar. Er geht dahin mit denen und sie singt im Auto die ganzen Lieder mit und es ist eine ausgelassene, gute Stimmung. Er geht während des Konzerts in so ein Restaurant, da um die Ecke von dem Event. Und er verfolgt es auch immer so ein bisschen, hört das auch so ein bisschen, stellt sich dann vor, was die gerade singen und wie glücklich und froh alle sind. Und dann kommt am Ende des Konzerts, eigentlich es zu Ende ist, kommt ein großer Knall und es gibt einen Bombenanschlag auf dieses Konzert.
Ja.
Und seine Tochter Sophie stirbt. Er geht dahin durch diesen Rauch, er sieht das, es ist furchtbar beschrieben, sie ist wohl sofort tot.
Schon richtig apokalyptisch wahrscheinlich.
Voll, genau. Alles im Rauch und so und die anderen überleben. Es geht dann darum, dass die Tochter hat in ihren beiden Eltern eigentlich einen totalen Glücksfall. Die sind glücklich, Markus und Kerstin heißen die. Das ist ein glückliches Ehepaar, die haben ein tolles Leben zusammen. Es geht im Folgenden eigentlich darum, wie verarbeitet man diese Trauer, die man nicht verarbeiten kann. Und ich nehme es nicht vorweg, sie können es auch nicht. Sie kommen damit einfach nicht klar. Und es wird die Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Ganz viel von dem Vater, von Markus, und ganz viel von der Kerstin. Mhm. Eigentlich siehst du, wie die sich immer weiter so voneinander entfernen und wie jeder versucht, das auf seine Weise zu verarbeiten.
Ja.
Die Kerstin zum Beispiel, die zieht sich total in sich zurück, die wird ganz still. Sie hat eine Mutter, die wohnt in einem Altersheim für betreutes Wohnen. Und die ist dement und hat ein Problem im Kurzzeitgedächtnis, kann sich an längere Sachen erinnern, fragt aber immer nach der Tochter, wie geht's ihr denn? Und die sagen ihr es nicht, dass sie gestorben ist. Weil sie sagen, die würde sofort sterben, das ist ihr Lieblingsenkelkind, das wäre eine Katastrophe, damit kommt sie nicht klar. Und
Er arbeitet.
Er ist damit
fängt
bei.
Normal zu arbeiten.
Nee.
Das wäre ja nee, so. Nee.
Tut er überhaupt nicht.
Okay. Nein. Ja, ein Glück, weil das wäre irgendwie so Klischee. Irgendwie.
Ja, nee, so. Da, hier in diesem ganzen Buch ist kein einziges Klischee.
Ja.
Als ich dann das mitbekommen habe mit der Tochter und so, dachte ich, sowas lese ich nicht, das kann ich nicht. Das
ja, zumal ihr ja auch gerne auf Konzerte geht, ne?
Ja, mit meiner Tochter. Wir waren bei Billie Eilish zusammen und so.
Ja.
Wenn ich mir sowas. Das kann man sich ja nicht vorstellen. Das ist ja ein solches Drama.
Harry Styles. Leben.
Ja, Harry Styles waren wir auch, genau. Ja. Bruce Springsteen, da habe ich sie mitgeschleppt. Aber es ist halt das größte vorstellbare Unglück, das größte Drama, was man sich vorstellen kann.
Ja.
Du liest es aber weiter, weil es so wahnsinnig gut geschrieben ist und weil es so viele Ebenen darin gibt, die mega spannend sind. Ich bleibe noch mal kurz bei der Mutter. Die Mutter fährt halt regelmäßig in das Altersheim zu ihrer... den bekomme ich. Dankeschön.
Dankeschön.
Und er kommt auch mit, der Markus, also der Mann. Und er fängt auch an, dann so die Geschichte weiter zu spinnen. Und sie denkt immer, also da ist immer ein Kursiv gedruckt, was die so denkt, dass er jetzt bitte sofort aufhören soll und so. Es geht nicht weiter. Und er sagt, die tanzt gern und die ist glücklich und so. Und die tischen der eine totale Lügengeschichte auf. Es gibt mehrere Begegnungen mit seiner Schwiegermutter.
Ja.
Irgendwann sagt die auch, dass auf Konzerten ja viel passieren kann. Und dann lavieren sie da auch wieder so rum. Und sie hat halt mit einer Freundin da in dem Altersheim das mitbekommen, dass es diesen Unfall da gab. Und dann sagt sie, ja, aber Gott sei Dank war sie ja nicht dabei. So, ne, die Tochter und so. Das zieht sich immer weiter zu. Ich will gar nicht erzählen, wie sich das...
Ja, vor allem irgendwann kommst du aus der Nummer nicht mehr raus, ne? Also
genau.
Irgendwann ist der Punkt vorbei,
genau.
Wo du damit nochmal um die Ecke kommen kannst.
Und sie denkt, sie vergisst immer alles, das tut sie aber nicht. Und sie fragt sogar nach einem Tobi. Und der Tobi, der spielt auch eine ganz große Rolle in dem Buch, ist ein Schulfreund der Tochter.
Ja.
Und ist so dabei, sich in sie zu verlieben. er kriegt das natürlich mit, er weiß das alles und er wundert sich, es fängt auch so, es ist auch so bitter, er hält irgendwie ein Referat in der Schule und wartet auf sie, weil er immer denkt, ah, das will, wir haben so viel im Vorfeld drüber gesprochen, die kommt sicher gleich und hört sich das an und sie kommt halt nicht. Und er kriegt das dann auch alles mit. Und der Tobi spielt insofern eine wichtige Rolle, als dass er irgendwie Kontakt zu den Eltern hält, vor allem zu dem Markus. Und die beiden entwickeln so eine ganz interessante Beziehung. Also die reden sehr oft miteinander. Und der Markus geht damit komplett anders um. Markus fängt an, alles über diesen Fall wissen zu wollen, was geht. Das nimmt absurde Wendungen teilweise.
Ja.
Weil er, und das ist eigentlich auch so ein Hauptthema des Buchs, der Attentäter ist ein Muslim, Ayub heißt er. Es gibt sogar ein, zwei Kapitel, wo das aus seiner Sicht geschrieben wird, was ich wahnsinnig, mutig und Wahnsinn finde. Und er, der Markus, will wissen, wer ist das eigentlich, dieser Ayub? Also er fängt an zu recherchieren, wer ist denn eigentlich dieser Ayub? Er hat diesen Namen, er will diesen Namen eigentlich gar nicht, aber er hat ihn nun mal. Und es gibt mehrere Begegnungen, die dich total vom Hocker reißen. Und eine davon ist, dass er die Wohnung findet von dem Ayub und den Hausmeister überredet, weil da wohnt ja keiner mehr, sich die einmal anzugucken. Die
Wohnung. Ja.
Der will also wissen, wie hat denn der hier gelebt. Und das ist so eine sonnendurchflutete Einzimmerwohnung, total schön. Und er stellt sich dann so vor, wie er dann so die Vorhänge zugezogen hat und so in so düstere Gedanken verfallen ist. Und so. Er besticht auch den Hausmeister, dass er überhaupt einmal in die Wohnung darf. Und später mietet er diese Wohnung für seine Tochter, für die Verstorbene.
Ja.
Und baut auch ihre Sachen damit auf und so.
Jetzt wird's
ja, das ist natürlich ganz verrückt, weil er, also er kommt genauso wenig mit diesem Fall klar.
Das sieht man an dem
Beispiel. Ja, das sieht man an dem Beispiel.
Daran ist das sehr deutlich zu sehen.
Ja, ja, ja. Und das ist eine Stelle, die ist ein bisschen über eine Seite, also ein kleinen Tick länger, aber ich muss die jetzt mal vorlesen. Er besucht nämlich den Bruder. Er findet raus, der Ayub, also der Ayub selbst kommt auch um, das ist ein Selbstmordattentäter.
Ja.
Und er recherchiert halt im Umfeld und findet halt, dass der einen Bruder hat. Und dieser Bruder, der hat auch zwei Kinder und eine Ehefrau. Er besucht den das erste Mal und versucht ihn so zur Rede zu stellen. Und da ist eigentlich noch so, dass der da total, also er sagt, er hat auch keine Ahnung, wie das passieren konnte und so. Und vorher trifft er noch einen Nachbarn, der dieses Typische sagt, ja, das war eigentlich ein total freundlicher Mann. Bis er dann mir versucht hat, so einen Koran anzudrehen und so. Dieser Fall wird versucht so zu instrumentalisieren von den Rechten. Mhm. Der Markus wird dann sogar eingeladen in eine Talkshow. Da gibt es so eine von der AfD, das ist natürlich alles Weidel. Und er macht das aber nicht mit. Also er spielt dieses Spiel dieser Instrumentalisierung nicht mit. Und er verhält sich in der Talkshow, das ist jetzt zu lang, ich hatte überlegt, ob ich daraus was vorlesen kann. Er verhält sich da total merkwürdig, weil er sich so dem Ganzen so entzieht und ihm das auch völlig egal ist, weil er alles verloren hat und ihm völlig egal ist, was um ihn herum passiert.
Ja.
Er verzeiht ihm jetzt nicht oder so, aber er nimmt das auf so eine ganz philosophische Ebene. Deswegen kann man es auch nicht vorlesen, weil das sprechen wird. Das müsst ihr einfach selber lesen. Was man aber vorlesen kann, ist der zweite Besuch bei dem Bruder. Und da ist viel passiert. Und das kann ich jetzt mal... er hat halt einiges über den rausgefunden.
Ja.
Und damit konfrontiert er ihn jetzt. Sie haben Kommentare unterstützt, die den Dschihad befürworten. Sie posieren mit Waffen. Sie haben... Das ist Jahre her. Da war ich nicht mal erwachsen. Markus lehnt sich zurück. Ein Schluck Kaffee wäre gut. Aber er wird das Tablett, das die Mutter abgestellt hat, am Rande des Tisches nicht antasten. Ich habe mit den Ermittlungsbehörden kooperiert. Ich wurde befragt, tagelang, nein, zwei Wochen lang. Ich habe alles gesagt, ich stehe nicht unter Anklage, sagt Hamza. Hamza ist der Bruder. Das weiß ich. Dann sollten Sie aufpassen, was Sie hier sagen. Ich denke, dass Sie die Tat niemals begangen hätten. Vermutlich hätten Sie auch nicht geglaubt, dass Ayub Sie begeht, oder doch? Sie sollten jetzt... Haben Sie von einem Vorhaben gewusst? Haben Sie es unterstützt? Haben Sie ihm gut zugeredet, während er sein Aussehen verändert und damit begonnen hat, anders über den Koran zu sprechen, mit einem Nachdruck, der neu war? Haben Sie sich nicht darüber gewundert? Haben Sie es nicht bemerkt oder haben Sie das doch gut geheißen, wohlwollend begleitet, mindestens stillschweigend? Oder sogar, verlassen Sie unser Haus. Sie sitzen hier und haben nichts zu sagen zu den Menschen, die... Ich habe öffentlich mein Beileid und mein tiefes Bedauern ausgesprochen. Das stimmt, Markus weiß das. Ich weiß vieles über dich, aber nicht alles. Ich bekomme dich einfach nicht zu fassen. Du verdammter, glauben Sie im Ernst? Ich glaube daran, dass der Ersatzvater nichts gewusst hat. Gehen Sie. Glauben Sie im Ernst? Ich werde einfach gehen, weil Sie das sagen. Mich interessiert nicht, was Sie sagen. Ich möchte das Gegenteil von dem, was Sie wollen. Ich werde Ihnen keinen ruhigen Tag, keine ruhige Minute mehr gönnen. Hamza ist aufgestanden. Jetzt ist alles wie in Zeitlupe. Hamza tritt an ihn heran, hebt den rechten Arm und versetzt ihm einen heftigen Schlag gegen die Wange, die Schläfe. Markus kippt weg, geht in die Knie, stützt sich am Boden ab. Gehen Sie jetzt! Sein Blick sucht den Garten ab. Frisch gemähte das Gras, keine Spur von Mädchen, also die Töchter. Vielleicht gibt es sie gar nicht, diese Mädchen, Töchter von Hamza. Sie passen ohnehin nicht ins Bild. Verlassen Sie! Etwas baut sich auf. Hinter seiner Stirn ist ein Pochen. In seinen Armen sammelt sich eine nicht gekannte Kraft. Er richtet sich auf, macht einen Schritt auf Hamza zu und dann endlich verschmilzt er mit ihm. Er hat darauf gewartet und er versteht auch, worum es geht. Es geht darum, zu töten.
Krasse Szene, ja.
Krasse Szene, ja. Ist auch die einzige, die ich jetzt vorlese. Man kann da tausend Sachen vorlesen. Der kann halt irre gut schreiben, der Jan Kostenwagner. Ich finde das brillant. Und er, diese Entfernung von seiner Frau ist auch ganz schwierig. Seine Frau geht dann irgendwann in eine Kur, weil sie halt nicht klarkommt. Er ist dann teilweise auch in dieser Wohnung, die er dann neu gemietet hat. Und er macht immer so Schlenker in die Vergangenheit. Und, ja. Und sie hinterher hat eine Katze, die mit der kuschelt er dann immer und die lässt er nicht raus, weil er Angst hat, dass die auch stirbt und so. Und der Tobi, der Sohn, kommt dann und dann feiern die, also das Buch geht so ein bisschen über ein Jahr, die feiern dann auch den Geburtstag von ihr, die gehen zum Friedhof und so. Und es sind halt, also das verlangt einem schon was ab. Das geht ja ans Eingemachte, es geht schwer an die Nieren. Und es hat so viele Facetten, die ich irre, irre spannend finde. Das Buch heißt Eden. Ich habe lange nicht verstanden, warum heißt dieses Buch.
Merkwürdiger Titel bei der Geschichte irgendwie.
Ja, würde ich auch wundern wahrscheinlich. Es ist so, und das ist was für dich. Der Tobi, dieser, der sich in die Tochter verliebt hat, kommt immer zum Haus von ihm und besucht ihn. Und einmal kommt er nachts um 3 und er sagt, was ist denn los und warum kommst du jetzt nachts um 3 hierher und so. Und er sagt, ja, ich brauche Hilfe, es geht um meinen Vater, der ist nicht tot. Aber der ist verschwunden irgendwie. Und dann fahren sie los und es stellt sich raus, der Vater von dem Tobi, der hat seinen Job verloren, tut aber so, als sei alles normal. Und der sitzt dann im Auto und dann spielt Alkohol eine Rolle und so. Und die beiden unterhalten sich halt immer, der Vater, Markus und der Tobi. Und dann geht es darum, dass der Vater irgendwann zu dem Tobi sagt, er müsse mal Spirit of Eden von Talk Talk hören.
Verstehe.
Weil das auch so ein Bruch ist. Also für die Leute, die Talk Talk nicht so lieben wie wir. Ich glaube, du liebst, hast die auch sehr geliebt. Ja. Ich halte das für eine der besten Popbands aller Zeiten.
Ja, ich verstehe zwar kein Wort von dem, was er da sieht. Genau, das ist genau richtig genau, so. Warte mal, ich nehme das mal ab.
Ja. Ich nehme das mal.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Lecker.
Vielen Dank.
Ach, Brot kriegen wir auch noch.
Oh, das sieht ja toll aus.
Ja.
Dankeschön.
Danke. Weil, und dann erzählt er halt auch nochmal so im Buch die Geschichte, die haben ja Hits geschrieben, die haben ja diese Synthie-Pop-Hits, Such a Shame, genau. Life's What You Make It und all das geschrieben.
It's My Life.
It's My Life, genau. Und dann kam ja Spirit of Eden. Und für die Leute, die das Album nicht kennen, hört euch das mal an. Ist auch wieder was für die Liste hier.
Stimmt, stimmt, ja.
Weil die Plattenfirma war ja entsetzt, als die das abgegeben haben. Dieses Album.
Michael Koppen.
Michael Koppen, doch. Genau. Der macht gerade eine Playlist.
Mal der gucken, macht gerade eine Playlist. Wir verraten das jetzt einfach mal, lieber Michael. Ich glaube, du bist noch nicht fertig. Aber hier kommen schon die nächsten Titel.
Und zwar Spirit.
Was für eine tolle Idee, ne?
Ja, eine tolle Idee.
Einfach mal die ganzen.
Das ist eine totale Ehre. Irgendwie.
Ja, ja.
Das ist toll.
Wir sind schon mega gespannt.
Ja. Ich werde sie rauf und runter hören.
Ja, wann die Liste draußen ist und was Michael da zusammengestellt hat.
Ja, ich auch. Großartig. Total großartig.
Ja, ja.
Also die Plattenfirma war damals ja total entsetzt. Dass die so einen Bruch machen, weil Tok Tok das scheißegal war.
Ja.
Die haben auch ihre Kohle gemacht und dann haben sie gesagt, so, wir machen jetzt das, was wir wollen und haben halt dieses Album raus, was du ein paar Mal hören musst und dann ist es großartig. Also so ging es mir zum Beispiel.
Aha, ja.
Der Tobi entdeckt das dann auch so, dieses Album, weil es eben auch dieser Bruch ist Und dieses sehr traurige, das Album ist ja wahnsinnig traurig auch. Und es hat ganz viele so Ebenen, aber so spielt Tok Tok auch eine Runde. Der Jan Kostin Wagner ist ja auch Musiker.
Ja.
Das ist also naheliegend irgendwie. Und er sagt lustigerweise in dem Buch gar nicht, dass es Tok Tok ist. Er spricht nur von Spirit of Eden, aber wir als Musikfans wissen natürlich sofort, was gemeint ist.
Ja, cool.
Cool. Ja. Es gibt noch eine Szene in dieser Talkshow, in der der Markus zu Gast ist, wo er ein bisschen was über diesen Ayub erzählt.
Ja.
Und diese Rechte da, diese Alice Weide, wartet halt nur darauf, dass sie da einhaken kann und ihren Fremdenhass loslegt. Und dann sagt er so, und deswegen ist das so ein bisschen rätselhaft, sagt, naja, der Ayub war VfB-Fan, VfB Stuttgart-Fan. Und er hat Menschen getötet, die glücklich waren, die getanzt haben. Und es waren junge Menschen. Und das war bei allen großen, also bei allen dramatischen Anschlägen so. Und so reiht er es auf. Und damit können die mit diesem, was er da so sagt, kann diese Runde überhaupt nichts anfangen. Und er widersetzt sich eigentlich so, wir kennen ja eine Talkshow, ist gut, wir haben beide für eine Talkshow.
Ja, ja, ja.
Er widersetzt sich komplett diesen Regeln.
Ja, Hauptsache emotional.
Genau,
ja.
Genau. Das macht er alles nicht mit.
Ja, ist doch gut.
Und er sitzt da auch teilweise und hört gar nicht zu. Und
da so. Kannst du dir aber als Redakteur, wenn du diesen Gast
da drehst du durch.
Angeschleppt
ja.
hast,
ja.
kannst
ja.
du dir am nächsten Tag aber einiges anhören. Jedenfalls war das bei uns so.
Ja, ich weiß noch, wie ich Martin Semmelrock in unsere Sendung geholt habe. Johannes B. Kahner ihm eine Frage stellt. Er sein Käppi ins Gesicht zieht. Boah, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Und mich unsere Kollegin fragt, war der beim Vorgespräch auch so? Ich hoffe so sehr, dass ich jetzt niemanden damit so abgeschreckt habe. Selbstverständlich ist es ein todtrauriges Buch.
Aber es passieren unglaubliche, Dialoge, Szenen.
Ja. Und wie gehen Menschen.
Ja, das, also ich habe da schon Gefühl. Ich habe schon Gefühl für dieses
ja.
Buch so. Irgendwie.
Ja, ja. Weil du ihn ja auch schon mal gelesen hast.
Ja, ja, genau. Da war es natürlich mehr so diese Krimi-Geschichte. Da ging es ja um den finnischen ja. Kommissar. Da hat Jan Kostin Wagner ja einige Krimis geschrieben mit der Figur. Das ist jetzt halt was ganz anderes.
Das ist was ganz anderes. Und ich habe auch irgendwo gelesen, es ist sein erster Roman.
Ja.
Der hat noch nie einen Roman vorher geschrieben. Weil hier ist natürlich nichts Kriminalistisches drin. Bis auf, dass es natürlich ein Attentat ist. Aber da spielen Ermittlungen keine Rolle. Man weiß relativ schnell, wer das ist und wer das war.
Ja. Ja. Gut, wollen wir erstmal essen?
Können wir
mal. Das sieht da wirklich, also machen Sie schon toll hier. Ne?
Spielen wir die Musik ein.
Ja, bis gleich.
Ich finde das ja klasse, dass du immer so Bücher raussuchst von Verlagen, die ich nicht kenne. Und
was ich vorhin vergessen hatte zu erwähnen,
ja.
Tatsächlich ist es so, das ist ja im Wörthersee Verlag erschienen, das Buch. Und da kenne ich die Verlegerin sehr gut.
Hm.
Das ist jetzt aber nicht der Grund, also sie hat mich jetzt nicht überredet, sie weiß das gar nicht, dass ich das Buch mache.
Ja.
Ich kann da nachher noch mal ein bisschen was zu erzählen, warum ich sie kenne, wie das kam und so
ja,
weiter.
Ja, ja.
Genau, Wörthersee Verlag aus der Schweiz. Thomas Knellwolf enttarnt die größten Schweizer Spionagefälle.
Spannend.
Das Buch handelt eigentlich davon, wie die Schweiz überhaupt erst einmal eine Spionageabwehr gegründet hat. Die hatte nämlich lange Zeit überhaupt keinen Geheimdienst. Es gibt einen Schweizer Geheimdienst erst seit 2010. Wie heißt der Schweizer Geheimdienst? NDB ist das Kürzel. Wie wir es auch aus Deutschland kennen, ja. Bei uns heißt es BND, da heißt es NDB, also, und da heißt Nachrichtendienst des Bundes.
Aha.
Also bei uns heißt es Bundesnachrichtendienst,
ja, und da heißt es
die Nachrichtendienst Schweiz Nachrichtendienst des Bundes, also ja. Wenig originell.
Muss ich auch sagen.
Ich hatte mich dann auch gefragt, Schweizer Geheimdienst, ja warum denn überhaupt? Also weil wir haben da den Sitz der Vereinten Nationen in Genf. Wir haben die Welthandelsorganisation WTO auch in Genf.
Ja,
wir stimmt, haben den großen stimmt. Finanzplatz Zürich.
Ja.
Wir haben natürlich Bern, die Hauptstadt, wo sehr viele Botschaften sind. Es gibt sehr viele Stiftungen dort, auch nochmal sehr viele internationale Organisationen. Also natürlich gibt es auch Anlass zur Spionage. Und das hat Thomas Knellwolf von Anfang an herausgearbeitet. Eine der Thesen ist, die Schweiz war seit jeher ein Paradies für die Spionage, weil es eben diese Spionageabwehr auf diesem hohen Niveau nie gab.
Genau.
Also du konntest
Perfekt nicht, eigentlich.
Ja, du konntest in der Schweiz spionieren, bis der Arzt kommt.
Ja.
Und natürlich in Hülle und Fülle chinesische und russische Spione ohne Ende.
Habe ich nie drüber nachgedacht.
Und natürlich gibt es dann wirklich die unglaublichsten Geschichten.
Sind das jetzt mehrere Geschichten oder ist das eine?
Genau, also ja. er hat erstmal darüber geschrieben, wie war das denn vorher, bevor es diesen Geheimdienst gab, warum wurde der Geheimdienst überhaupt gegründet und wie ist es jetzt?
Ja.
Er sagt auch, immer noch ist es so, dass die Schweiz im Grunde genommen, was die Anzahl der Spione angeht, komplett unterbesetzt. Also was die Spionageabwehr angeht, komplett unterbesetzt. Also die haben gerade mal 434 Vollzeitstellen. Allein die Türkei hat 8.000 Spione. Deutschland 11.000. Ja? Ja. Also das sind ganz
die
andere Dimensionen. Das sind ganz andere Dimensionen. Und der erste Fall, den er da erwähnt, der ist schon wirklich sehr interessant. Und der spielt in einer Zeit, wo es den offiziellen Schweizer Geheimdienst noch gar nicht gab, nämlich 1998. Aber es gab die Mossad natürlich schon. Und er beschreibt hier eine Aktion des Mossad auf Schweizer Boden. Interessant fand ich auch, wir begegnen in diesem Buch der Bundesanklägerin Carla Del Ponte. Und ich glaube, da klingelt es ein bisschen bei dir.
Ja, ja.
Carla Del Ponte wurde später Chefanklägerin am Strafgerichtshof Den Haag.
Ja.
Und im ersten Fall geht es um eine Schlüsselfigur der Hisbollah. Mhm. Und diese Schlüsselfigur wohnt in der Schweiz. Und der Mossad hat einen Hinweis bekommen, dass er da diese Figur finden kann.
Aha.
Und der Mossad ist dann ja nicht zimperlich und streckt natürlich sofort seine Fühler aus. Wir kennen ja auch zum Beispiel den Film Olympia 1972.
Ja, Hammer. Ja.
Ah, Geburtstag.
Heute hat jemand
das
Geburtstag.
Ja immer. Ich hatte es schon vergessen. Ja, ich auch. Das Licht geht aus.
Ich habe mal gehört, dass...
Oh. Ach so, wir sollen jetzt alle sehen.
Ja, Licht geht aus, nur Kerzen sind an. Schön.
Ja, nur noch unsere Kerze am Tisch.
Oh, guck mal, da mit Wunderkerzen.
Ah, ja. Das ist wie auf dem Traumschiff. So.
Ist wie...
Lala,
ist in einer Hotelanlage. Immer auf die Eins.
Möchtest du das eigentlich wollen, wenn du Geburtstag hast und du sitzt mit deiner Frau
Nein.
hier?
Nein, ich möchte auch nicht in so einem Thron sitzen, wo dann so hinter mir die Zahl, wie alt ich werde, steht. Ich möchte bitte das alles nicht. Du?
Nee, ich möchte das auch nicht. Ja, jetzt brennt da ein...
Aber das ist schön. Wunderkerzen brennen.
Jetzt brennt da ein... Genau.
Romantische Stimmung.
Ein Wunderkerzenvulkan, kann man das schon fast nennen.
Ich habe ja früher selbst als DJ gearbeitet.
Ja.
Und ich musste das auch immer im Lulu spielen. Und immer. Irgendjemand hat ja immer Geburtstag.
Ja. Ja. Das war ja lange Zeit der einzige Happy Birthday-Pop-Song, den es gab. Ne?
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie das heute so ist.
Also ich kenne noch von den Smiths. Come to wish you an unhappy birthday. Kennst du doch bestimmt.
Nee, das kenne ich gar nicht.
Come to wish you an unhappy birthday.
Unhappy birthday.
Unhappy birthday.
Ja, typisch Smiths.
Ja,
ja. Oh Gott.
Ja.
So, Geburtstag ist fertig.
Ja, weiter geht's. Mit dem Spionagefeld.
Genau, und der Mossad ist ja nicht zimperlich, ne? Seine Fühler auszustrecken. München 1972, ein unfassbarer Film.
Ja.
Es geht darum, dass zwei Paare vom Mossad losgeschickt werden nach Zürich, getarnt als Börsenhändler mit Freundinnen.
Natürlich, natürlich. Was sonst?
Und die landen jetzt also in Zürich, wie gesagt, 1998, es gibt diesen Schweizer Geheimdienst noch nicht. Landen in Zürich und werden abgeholt von einem älteren Mossad-Agent, Rubenstein heißt der. Und Rubenstein hat erstmal die Reflexe stimmen noch.
Sehr gut.
Fast hätte ich wild gestikulierend hier
sein Weinglas umgeschmissen.
Das Rotweinglas umgeschmissen.
Im Fallen gefangen. Sensationell.
Auf jeden Fall hat der Rubenstein vorher ausgekundschaftet, das hat mich auch so ein bisschen an Adolf Eichmann erinnert, dieser Hisbollah-Typ. Wo genau ist er denn jetzt hier? Die hatten nur so vage Hinweise bekommen. Und der ist einfach durch die Gegend gefahren und hatte Glück. Also der ist ihm dann auf seinen Fahrten der Auskundschaftung, ist ihm tatsächlich dieser Mensch begegnet, auf den die Beschreibung passt. Und hat ihn also durch Zufall also gefunden. Und die Aktion ist jetzt, dass sie... Irgendwann, also nachdem jetzt die beiden Paare da angekommen sind, sich erstmal gesettelt haben, machen die sich also auf den Weg zu dem Haus, wo dieser hohe Hisbollah-Mensch also wohnt. Und die, der Auftrag ist, dass sie eine Abhöreinrichtung da einbauen sollen, um das Telefon von diesen Menschen abzuhören.
So Stasi-mäßig.
Ja, genau, Stasi-mäßig. Diese Aktion endet im totalen Desaster. Sie ist aber gut gedacht.
Erzähl, aufgrund fehlender Erfahrung.
Genau, also es ist so, sie dringen in den Keller des Hauses ein. Wie genau, das wird hier nicht beschrieben. Sie sind also, sie kommen in diesen Keller. Und in diesem Keller, dieser Keller besteht aus verschiedenen Bereichen, die mit Holzlatten abgetrennt sind. Und die Mossad-Agenten haben sich auch so eine Holzlatte besorgt, die natürlich präpariert ist.
Ja.
Und das Lustige ist, dass die Agenten schon in Israel vor den Schweizer Bürgern gewarnt worden sind, die nicht zimperlich sind, die Polizei zu rufen, wenn etwas nicht stimmt.
Mhm.
Kommt mir bekannt vor. Das kenne ich aus Deutschland
irgendwie
auch.
Absolut.
Und es ist so, die sind ja zu fünft. Also der Rubenstein, dieser erfahrene Mossad-Agent, und die beiden jungen Paare. Und gleich wird es etwas skurril. Ich warne schon mal vor.
Ja, mag ich.
Vor dem Haus steht das eine Paar und passt auf, ne, hält Schmiere, wie es so schön heißt. Die anderen drei sind im Keller. Die anderen drei müssen diese Holzlatte also da irgendwie anbringen, wo die Abhöreinrichtung, lese ich gleich nochmal vor, wie die aussah, wo die Abhöreinrichtung versteckt ist. Aber das Haus ist sehr hellhörig und direkt darüber wohnt eine Nachbarin, die gerade nicht schlafen kann und die sich über die merkwürdigen Geräusche wundert und die natürlich sofort die Polizei ruft. Jetzt wird es etwas skurril.
Ja, bitte.
Die Polizei kommt in diesen Keller und trifft die drei vor an in diesem Keller, halbnackt, wie sie rummachen.
Nein.
Denn die drei haben natürlich mitbekommen, Mist, jetzt ist ja die Polizei im Anmarsch. Und bevor wir hier auffliegen, versuchen wir irgendwas.
Ach, so.
Wir kennen das aus vielen Spielfilmen, wo ein Paar einfach wild anfängt zu knutschen, damit irgendwie niemand da Verdacht schöpft. Und genau das versuchen die drei auch, nur ein bisschen derber.
Sensationell.
Ja. Und die Polizisten, die da jetzt im Keller stehen, fragen sich natürlich, was geht hier ab? Und die drei geben an, ja, also wir sind hier auf Besuch und irgendwie ist es hier über uns gekommen. Und ja, haben uns ausgezogen und wollten hier Sex machen. Aber dieser Rubenstein, der da auch halt nackt ist und da mitmacht, also der steht so an der Seite des Paares und küsst die Frau irgendwie so komisch,
ja,
hat eine Tasche dabei, die er nicht hergeben möchte. Und das kommt dem Polizisten irgendwie komisch vor. Was soll das?
Ja.
So. Gleichzeitig...
Da sind die Kondome drin.
Gleichzeitig oben das Paar, was ja Schmiere stand, da ist auch irgendwie Alarm. Da täuscht einer der Agenten vor, er hätte einen Herzinfarkt.
Oh Gott.
Also wirklich allerunterste Schublade. Also wenn wir das jetzt im Film sehen würden,
ja,
würden wir wahrscheinlich ausmachen, weil wir finden, das ist jetzt irgendwie, also geht ja gar nicht.
Aber das würde man ja bei echten Sachen oft. Ich meine, bei dem Raub im Louvre würde man auch denken, ja gut, gehen zu normalen Tageszeit da rein, machen die Kästen auf, nehmen alles raus und gehen die Leiter runter und fahren weg. Das ist ja auch total absurd.
Ja, tatsächlich ist es jetzt so, ich kürze das mal so ein bisschen ab.
Aber es ist spannend.
Ja, ja.
Erzähl.
Diese Herzinfarktnummer, damit kommen die tatsächlich durch. Dieses andere junge Paar, was da im Keller ist, lässt die Polizei auch laufen. Nur den Typen mit dieser Tasche nicht. Der kommt in U-Haft. Trotzdem, der Fall wird bekannt und die Schweizer Medien drehen durch. Wie kann es denn sein, dass die vier da laufen gelassen werden nach dieser komischen Aktion? Das geht ja mal gar nicht.
Ja.
Und da sieht man eben halt, dass die Schweiz, was das angeht, völlig unfit war, solche Vorkommnisse irgendwie vernünftig einzuschätzen. Aber immerhin, dieser Rubenstein mit der Aktentasche, den haben sie. Und jetzt wollte ich ja noch vorlesen, Oder jetzt nochmal genauer schildern, diese Holzlatte. Das war wirklich...
Die präparierte Holzlatte.
Diese präparierte Holzlatte, das war vom Mossad wirklich gut gemacht. Ich schilder das mal eben.
Ja, bitte.
Die Holzlatte sah zwar aus wie alle anderen Latten im Keller, war aber in hohl und ließ sich zerlegen. Im unteren Teil waren 24 Batterien eingebaut, oben ein Handy und eine Elektronikbox. Das System ist raffiniert, konstatierte später der Leiter der Sektion Elektronische Abwehr und operative Technik bei der BUPO, bei der Bundespolizei. Ja. Es ist das erste, also die gab es schon, die Bundespolizei, die gibt es natürlich. Es ist das erste Mal, dass wir ein derartiges System untersuchen. Er stellte fest, dass das Handy in Betrieb gegangen wäre, sobald die Latte zusammenmontiert war. Hätte jemand fortan in der Wohnung Aldins, so heißt dieser Hisbollah-Mensch, das Telefon benutzt, hätte das Handy in der Kellerlatte eine Nummer gewählt, die zu einem weiteren Handy führte, auf dem man die Gespräche dann ungestört mithören oder aufzeichnen konnte. Beide Geräte stammten aus Genfer Geschäften und die Anschlüsse waren, wie seinerzeit noch möglich, nicht registriert. Auf der SIM-Karte des Kellerhandys eines damals hochmodernen Natel D-Easy war ein Guthaben von 3.200 Franken geladen, das sich gemäß Bundesanwaltschaft per SMS hätte nachladen lassen. Also Nein. ziemlich clever.
Super. Super clever.
Ja. Aber wir haben das Problem. Also das Problem war, dass die Schweizer, es gibt immer diese diplomatischen Beziehungen, und diese diplomatischen Beziehungen spielen natürlich eine große Rolle im Sinne von, wie bewertet man jetzt diesen Spionagefall?
Ja.
Und was müssen wir jetzt tun, um diese Beziehung nicht zu gefährden? Und das zieht sich wirklich gefährden. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch dieses Buch. Also
die Schweiz hat zu allen Ländern der Welt ein sehr gutes Verhältnis.
Ja, und vor allem...
Bis auf Amerika mit den CERN. Das fanden sie nicht so gut. Ja. Ich war gerade in der Schweiz, als das rauskam übrigens.
Ach so.
Mit Trump.
Ja.
Da war Aufregung, größte Aufregung.
Ja.
Weil was die Schweizer ja nicht abkönnen, ist, wenn es an ihr Geld geht.
Ja, klar. Genau. Spielt ja auch eine große Rolle. Stichwort Bankgeheimnis, sage ich mal. Das ist die zweite große Geschichte, die ich versuchen werde, kurz zu erzählen.
Ja.
Auf jeden Fall, das ist ein echtes Problem. Aber wie gesagt, sie haben Rubenstein, sie wissen, okay... da steckt einiges dahinter. Rubenstein soll auf jeden Fall vor Gericht, der Fall soll verhandelt werden. Aber auch er wird gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt. Er fliegt nach Israel, musste aber versprechen, dass er zum Prozess in der Schweiz aussagt. Der Prozess ist 2 Jahre später und er kommt tatsächlich. Und das ist ein Riesenereignis in dieser noch jungen Schweizer Spionagegeschichte. Und interessant ist, nicht nur unser Autor ist jetzt vor Gericht, sondern es ist noch eine alte Bekannte vor Gericht. Was heißt alte Bekannte? Mhm. Ich sage es deshalb, weil wir sie hier auch schon mal im Podcast hatten, Christine Brandt, später Krimi-Autorin wurde.
Ja. Ach, das ist ja interessant.
Ja. Wie ist nochmal ihr Titel? Bis einer gesteht, genau, einer gesteht. Ein wahnsinnig toller Krimi.
Ganz spannend.
Ja. Und interessant
dass
ist...
Dass dieser jetzt wieder auftaucht, komme ich gar nicht drüber hinweg.
Ja, Christine Brandt hat in ihrer Zeit, bevor sie Schriftstellerin wurde, war sie Gerichtsreporterin.
Ja. Daniel Glattauer übrigens auch. Damit wir es einmal untergebracht haben.
Ah, okay.
Ja.
Und sie, ich möchte unbedingt vorlesen, wie sie jetzt diesen Agenten beschreibt.
Ja.
Den Mossad-Agenten, der da jetzt vor Gericht steht, Rubenstein. Wer nun allerdings auf der Anklagebank eine Art James Bond erwartet hatte, sah sich enttäuscht. Würde er sich um die Rolle des Agenten 007 bewerben, würde er im besten Fall als Statist hinter der Eistheke landen, schrieb die Gerichtsreporterin der Zeitung, der Bund und heutige Krimi-Autorin Christine Brandt. Zwar trägt er sein dunkelbraunes Haar militärisch kurz geschnitten und die Schläfen sind dezent ergraut, doch in seiner Gesamterscheinung erinnert er eher an einen Kleinlandwirt, der seinen Betrieb wegen Unrentabilität nur noch nebenbei führt und hauptamtlich als Tramchauffeur fungiert.
Das ist nicht schmeichelhaft.
Nee, überhaupt nicht. Und das Urteil lautet dann Freispruch, aber er darf 5 Jahre das Land nicht mehr betreten.
Oh, okay.
Grund sind, wie gesagt, die, diplomatische Beziehung mit Israel, alles sehr sensibel. Und die Schweiz kann ihn jetzt natürlich nicht auf Jahre ins Gefängnis stecken, wegen dieses Vorfalls da im Keller.
Ja. Ja.
Interessant ist auch...
Der Vorfall im Keller.
Interessant ist auch, der besagte Agent ruft zu Hause an, und zwar bei seiner Mutter. Mami, ich komme heim.
Also es ist auch witzig.
Ja, also der Autor schreibt das schon sehr unterhaltsam.
Ja, ja.
Aber das Buch ist schon so, dass er sich natürlich ernsthaft, wenn auch unterhaltsam
ja.
und auch sehr gut beschrieben mit diesen Spionagefällen in der Schweiz befasst. Und dass er auch die Entstehungsgeschichte des Schweizer Geheimdienstes beschreibt. Also warum ist das entstanden und was ist wirklich dieses Spezielle daran, wie dieser Geheimdienst arbeiten und auch arbeiten muss, aufgrund der diplomatischen Beziehung, wie ich sie eben schon genannt hatte. Interessant ist übrigens auch, dass der Verteidiger des Agenten, der wird später Präsident des Schweizerischen Fußballverbandes.
Ja.
fand ich auch mal ganz interessant. Es gibt noch eine interessante, ich fasse das mal kurz zusammen, weil ich das auch sehr filmreif fand. Das auch nochmal zum Thema, man kann in der Schweiz als Spion in aller Ruhe irgendetwas vorbereiten, zum Beispiel Sprengstoffanschläge.
Aha,
okay. Es gibt die Geschichte, die hier auch noch etwas ausführlicher erzählt ist, wo auch dann die Frage auftaucht, gibt es eigentlich in der Schweiz ein geheimes Netzwerk der Hisbollah? Mhm. Weil der Autor nennt hier einen Fall von einem Attentäter, der in der Schweiz vorbereitet wird, der auch nach Jerusalem reist, um dieses Attentat zu begehen. Und zwar bekommt er in der Schweiz ein präpariertes Transistorradio.
Aha.
Und ich fand das ganz filmreif, deshalb muss ich das hier unbedingt nochmal erzählen. Er muss mit diesem Transistorradio nach Israel reisen und fliegt also von Zürich aus. Und die Kontrollen am Züricher Flughafen sind tatsächlich nicht so ganz ohne.
Aha.
Und dann passiert es, dass sie ihn kontrollieren und sagen, Radio einschalten.
Oh nein. Echt? Und die stimmt, die Geschichte?
Ja, die stimmt. Also da habe ich sofort eine Filmszene vor mir.
Ja, total.
Du fragst dich, Alter,
das Radio.
Wenn der das jetzt einschaltet,
am Flughafen von Zürich,
dann gilt ja mal mindestens wahrscheinlich eine Zeitschaltuhr oder irgend sowas.
Ja, ja.
Also es wird ja nicht sofort hochgehen, aber irgendwas wird dann ja wohl in Gang gesetzt, gehe ich mal schwer von aus.
Ja.
Naja, er macht das Radio an und tatsächlich, da kommt nur Musik raus. Und die Schweizer Kontrolleure schöpfen halt Verdacht und sagen, alles klar, dann mal guten Flug.
Aber ist das dann nicht ein Fehler im System?
Der Autor beschreibt das jetzt nicht ganz dezidiert, also ob das jetzt irgendwelche Auswirkungen hat, dass er das da jetzt anmachen musste. Fakt ist aber, dass er in Jerusalem die Bombe zündet mit diesem Transistorradio. Das läuft völlig schief. Und der Attentäter selber verliert dabei beide Beine und sein Augenlicht. Kann aber verhört werden. Aber ja, auch das...
Von den Ohren hast du ja nichts gesagt.
Aber auch das ist natürlich Anlass genug, mal zu hinterfragen, hey, was ist bei uns im Land eigentlich los, dass solche Menschen hier bei uns in der Schweiz damit so losfliegen können. Oder sich überhaupt vorbereiten können.
Ja, ein Riesenskandal bestimmt, ne?
Ja, genau. Deshalb ist es naheliegend, dass die Schweizer irgendwann mal darauf reagieren müssen und sich einfach mal darauf einstellen müssen, bei uns im Land, da liegt einiges in Argen und wir müssen da jetzt mal darauf reagieren. Tatsächlich ist es aber erst 2010 soweit, dass dieser Schweizer Geheimdienst auch gegründet wird.
Ja, und das finde ich ist der Hammer. Dass alleine diese Aussage, dass es seit 2010 einen Schweizer Geheimdienst gibt, ist ja unglaublich.
Ja, hätte ich auch im Leben nicht mitgerechnet.
Ich dachte, jedes Land hätte einen Geheimdienst.
Ja, dachte ich auch. Ja. Natürlich gab es bis dahin schon zwei Einheiten, die sich damit so befasst haben. Ja, das war aber wenig
koordiniert. Aber so ein offizieller Geheimdienst.
Ja, genau. Ja. So ein offizieller Geheimdienst, professionell aufgestellt, mit einem eindeutigen Auftrag.
Ja.
Das gab es bis dahin einfach nicht. Nee. Und tatsächlich, und das ist jetzt sehr spannend oder sehr interessant, ist der Anlass, jedenfalls habe ich das so verstanden, der Autor hat es jetzt nicht genau so geschrieben, aber der Anlass ist dieses Theater um das Schweizer Bankgeheimnis.
Ja.
Und die Steuerbehörden. Die deutschen Steuerbehörden.
Ach, die deutschen, okay.
Schwierig war, unter Peer Steinbrück, wurden, was Schwarzgeld und Steuerhinterziehung über Schweizer Konten anging, wurden hier mal ganz andere Seiten aufgezogen. Da ging es nämlich los, du wirst dich erinnern und auch unsere Hörer werden sich erinnern.
Steinbrück und Merkel.
Was?
Die legendäre Pressekonferenz von Steinbrück und Merkel.
Erstens mal das, aber was dann folgte, Deutschland, die deutschen Steuerfahnder haben großflächig illegal beschaffte Daten aufgekauft. CDs mit Daten von Steuerhinterziehern.
Ja.
Und zwar Steuerhinterziehern, die ihr Geld bei Schweizer Banken angelegt haben.
Ja. Das ist mir noch sehr, sehr gut im Gedächtnis.
Ja. Und das war für die Schweiz ein absolutes No-Go.
Ja.
Und die Schweizer wollten jetzt natürlich wissen, wer sind diese Steuerfahnder da?
Ja.
Und wann wird denn hier eigentlich, und wer sind vor allem die Leute, die hier unsere Banken verraten? So wurde das gesehen.
Ja.
Und wann überhaupt ist hier die nächste Kaufaktion eigentlich geplant?
Ja.
Und das wollten die Schweizer Behörden wissen. Und in dem Zeitraum wurde der Geheimdienst gegründet. Und der Geheimdienst...
Also sind wir im Grunde...
Mehr oder weniger der Anlass.
Der Anlass. Spannend.
Ziel war es jetzt, dass der Geheimdienst einen Maulwurf in die deutsche Steuerfahndung platziert, um einfach mal zu wissen, was geht da ab. Lies doch kurz eine Seite nochmal vor, die das ganz gut beschreibt, wie die Stimmung da so war. Der Leiter der Staatsschutzabteilung der Bundesanwaltschaft heißt Carlo Buletti.
Italienische Schweiz.
Aber Buletti ist ein
Buletti ist ja, ja.
Falls man in Bern erhofft hatte, dass deshalb die Steuer-CD-Käufe eingestellt würden, sah man sich getäuscht. Das Gegenteil war der Fall. Nordrhein-Westfalen kaufte gleich 3 weitere Datensätze. Die Schweizer Banken wirkten macht- und hilflos gegen den Druck von außen und gegen den Verrat von innen. Ein großes Problem war, und das ist jetzt der Grund, warum das so weit gekommen ist, viele ihrer Angestellten waren latent unzufrieden. Also die Angestellten in den Banken, in den Schweizer Banken, waren latent unzufrieden. Die Loyalität zum Arbeitgeber hatte in der Finanzkrise gelitten, insbesondere bei der UBS. Die Schweizer Großbank war von der Krise hart getroffen worden. Sie hatte allerdings auch besonders viel falsch gemacht. Vor allem in den USA hatte sie hochgepokert und verloren. 2008 hatte der Schweizer Staat die UBS sogar retten müssen, also wie das hier auch so war. Einer der latent Unzufriedenen, ein UBS-Mitarbeiter aus dem Fricktal, verkaufte nun Daten von über 200 mutmaßlichen deutschen Steuerhinterziehern, darunter die Nutznießerinnen und Nutznießer von UBS-Stiftungen, die so fantasievolle Namen hatten wie Sparschwein oder Pumuckl.
Das ist doch der Hammer. Ja. Das war ja ein Riesenskandal. Ja. Auch in Deutschland ja. Dass man sowas macht, dass man Geld dafür ausgibt, um an diese Daten zu kommen. Ich weiß noch, wie sehr die in der Kritik standen.
Ja, das war, und das war, aber der, das wurde noch getoppt. Die Schweizer haben das tatsächlich noch getoppt. Also sie haben jetzt, also die Aufgabe war ja jetzt, erstens einmal herausbekommen, okay, wer sind diese Steuerfahnder da eigentlich? Ja. Das wollte man herausbekommen und man hatte dafür einen Mann akkreditiert, der war vorher auch bei der UBS, hatte sich aber dann als, er war glaube ich selbstständiger Fahnder oder Sicherheitsberater oder so etwas, der hatte sich da selbstständig gemacht, das lief aber nicht ganz so gut und ist dann vom Schweizer Geheimdienst angeworben worden, weil der sehr gute Verbindungen hatte in die Finanzwelt. Und die Behörde sich erhofft hatte, mit dem kommen wir hier sehr weit. Nicht ganz unberechtigt, weil der wirklich sehr gut verdrahtet war. Und als die Anfrage an ihn kam, hey, bitte finden Sie mal heraus, wer sind diese 3 Steuerfahnder, die Deutschen, hat er denen den Namen geliefert. Und tatsächlich hat die Schweiz offiziell Anklage erhoben gegen diese 3 Steuerfahnder aus Deutschland. Und das gab hier in Deutschland ein Riesentheater, dass die Schweiz diese 3 quasi verklagen wollte und ins Gefängnis stecken wollte.
Wahnsinn.
Also das hat es nochmal irgendwie getoppt. Ja. Also dadurch war natürlich richtig dicke Luft im deutsch-schweizerischen Verhältnis. Ja. Und dieser Mann, dieser M wird er genannt, sollte auch einen Maulwurf bei der deutschen Steuerfahndung platzieren. Ja. Das Problem war, dass er dafür sehr viel Geld haben wollte. Und er hat auch im Voraus, ich glaube, 60.000 Euro bekommen. Er wollte aber 30.000 mehr, weil er meinte, das ist teuer, sowas irgendwie zu platzieren. Das geht nicht mal so eben. Aber er konnte halt nicht liefern. Und seine Vorgesetzten, die wurden auch langsam extrem ungeduldig und haben die Aktion dann abgeblasen, weil sie hatten jetzt schon 60.000 Euro bezahlt. Es passierte nichts. Und da gab es jetzt auch deswegen richtig Stress. Und der ist deshalb auch in Ungnade gefallen, weil er das nicht hinbekommen hat.
Ja.
Der ganze Fall ist noch sehr viel komplexer. Und da muss ich wirklich sagen, da muss man das Buch wirklich sehr aufmerksam lesen. Ich finde, der Autor hätte an der einen oder anderen Stelle nochmal deutlicher nochmal so ein bisschen herausstellen müssen, was ist da jetzt wirklich passiert. Manchmal musste man, also ich musste 2-3 Stellen wirklich dreimal lesen, weil mir da nicht klar war, wieso handelt die Schweiz jetzt so, wie sie handelt. Aber auf jeden Fall ist das so der erste große, komplexe Fall, mit dem die Schweizer Spionageabwehr zu tun hatte. Ich kann das sehr schnell auflösen. Also dieser Dieter M. ist wirklich komplett in Ungnade gefallen. Und das Problem war auch, er wurde komplett unnötig. Weil diese Maulwurfaktion, die hatte sich komplett erledigt, weil in der ganzen Zeit hatten sich tatsächlich die Schweizer und die deutschen Behörden darauf geeinigt, zusammenzuarbeiten. Das Bankgeheimnis, was bei den Schweizern ein Heiligtum ist.
Ja, absolut, genau.
Das wurde jetzt deshalb aufgeweicht, weil es in der Verantwortung personelle Wechsel gab. Und da gab es dann eine Frau, die das mit den Deutschen verhandelt hat, die das nicht ganz so streng gesehen hat mit dem Bankgeheimnis. Auf jeden Fall gab es da einen Durchbruch. Man arbeitete zusammen, weil die Schweiz wirklich massiv unter Druck stand. Und dadurch, dass es eben noch eine neue Frau gab, die da mit zu bestimmen hatte, wie jetzt mit dem Bankgeheimnis umzugehen ist, trat zwischen Deutschland und Schweiz eine neue Ära der Zusammenarbeit an. Ich muss allerdings noch eine Seite oder einen kleinen Absatz vorlesen, weil es auch wiederum zeigt, welche Rückschläge es gegeben hat und wie peinlich das teilweise auch war, ja? 2014 etwa war ein NDB-Agent zusammen mit einem Privatdetektiv, einem Hacker und einem Waliser Großwinzer verhaftet worden. Das Quartett hatte geplant, in die Computer eines TV-Journalisten und einer Reporterin einzudringen, die kritisch über den Weinhändler berichtet hat. Der Geheimdienstmitarbeiter tat dies in privater Mission und musste den NDB deswegen verlassen.
Richtig so.
Ja, also auch das ist dann passiert. Ja,
dass sie dann ihre Position auch ausgenutzt haben.
Ja.
Dann, oh ja, das würde ich auch gerne mal rausfinden.
Genau. In dem Buch geht es wirklich um ganz harte Waffenspionage, die in der Schweiz stattgefunden hat, wo auch der Schweizer Geheimdienst wirklich dicht dran war und das auch im Griff hatte, das muss man wirklich sagen. Wir haben es nachher auch noch mit Edward Snowden zu tun, der auch in der Schweiz war, der in der Schweiz für die CIA gearbeitet hat und Agenten anwerben sollte, der ja erst danach dann veröffentlicht hatte, dass amerikanische Dienste alles abhören, was geht.
Ja.
Und da dann auch wieder die Verbindung zur Schweiz. Die Schweiz hat davon auch gut gelebt. Wenn die Schweiz Informationen brauchte, hat sie immer auch von den amerikanischen Behörden bekommen. Das ist noch etwas, was der Autor kritisiert, dass die Schweiz selber noch nicht so weit war, sich das selber zu beschaffen. Ja. Aber es hat eine große Volksabstimmung gegeben. 2018 war das.
Ja, wie immer. Das mache ich alles.
Ja, Volksabstimmung, ganz wichtiges Element in der Schweiz, wo darüber abgestimmt wurde, ob der Schweizer Geheimdienst sich eine Befugnisse bekommen soll. Also ob er nicht auch Telefone abhören darf und so Chatprotokolle in diesen ganzen Messenger-Diensten und so weiter.
Ja.
Und tatsächlich haben die Schweizer mehrheitlich gesagt, ja, der Geheimdienst soll diese Befugnisse haben. 65% haben gesagt, ja. Und dadurch wurde der Dienst natürlich auch professioneller. Es gibt noch einen sehr komplizierten Fall, den ich jetzt hier nicht so erzählen kann, der aber auch sehr, sehr spannend war. Es geht um Max Göldi, so heißt der. Max Göldi war für den großen Konzern ABB in Libyen tätig. Und er und einer seiner Kollegen wurde von Gaddafi festgenommen.
Ja.
Das Ganze hat eine Vorgeschichte, die wird ja auch erwähnt, die kann ich jetzt nicht erzählen, weil das wird den Rahmen hier sonst absolut sprengen.
Ja.
Aber das
steht
ja
im Buch.
Ja, die steht im Buch. Max Göldi wurde von Gaddafi festgehalten über 695 Tage. Also dieser Göldi und sein Kollege sollten von Agenten befreit werden. Und da waren auch Schweizer Agenten mit beteiligt. Und die Agenten hatten sehr, sehr gute Pläne, um die beiden da rauszuholen. Also die Flucht sollte zum Beispiel durch die Wüste stattfinden und das wurde alles sehr gut vorbereitet. Aber es musste immer wieder abgeblasen werden, weil die Schweizer Agenten mitbekommen hatten, dass andere Geheimdienste, benachbarte Staaten, davon Wind bekommen hatten, dass es deshalb zu gefährlich war, die beiden auf diese Art und Weise da rauszuholen. Und man hat sich über Jahre gefragt, woher wussten die das?
Ja. Ja.
Und jetzt wird es wirklich, wo ich dachte, das ist ja also unglaublich. Es gibt in der Schweiz die Krypto AG.
Ah, da sind wir wieder beim Thema.
Nee, das hat nichts mit Kryptowährungen zu tun, sondern das hat etwas mit Qualitätsverschlüsselungstechnik zu tun.
Was die soll das denn sein?
Naja, die stellen Geräte her, wo du Kommunikation mit verschlüsseln kannst.
Aha.
Diese Krypto AG gehörte nicht einer Schweizer Firma, sondern diese Krypto AG gehörte der CIA und dem BND. Und das Interessante ist, dass diese Firma diese Qualitätsverschlüsselungstechnik verkauft hat.
Mhm.
Und zwar an unliebsame Staaten wurde die auch verkauft, diese Technik. Diese Geräte waren aber manipuliert. Sodass diese Geheimdienste also jederzeit
Zugriff hatten.
Und das spielt in diesem Fall um diesen Max Göldi eine große Rolle.
Also quasi eine Alexa.
Ja, und wie das? Ja. Und da, also wenn du das liest, das hättest du dir im Traum nicht vorgestellt,
ja,
dass das in der Schweiz sich abgespielt hat.
Mhm.
Eins noch dazu, und das zeigt auf welche Position die Schweizer Behörden mittlerweile in ihrem eigenen Land dann auch hatten. Die sind irgendwann dahinter gekommen, dass es diese Firma gibt und wem die wirklich gehört. Und die haben knallhart zu den Amerikanern gesagt, entweder ihr lasst uns hier mitmachen oder das ganze Ding fährt hier an die Wand. Und damit waren sie dann mit im Boot. Und da begann eigentlich auch eine neue Ära plus dieser Volksabstimmung für den Schweizer Geheimdienst. Und mittlerweile, es könnten zwar immer noch personell immer noch mehr sein, aber sie sind mittlerweile wirklich so weit, dass sie tatsächlich sehr professionell aufgestellt sind.
Ja.
Und diese Geschichte über den Schweizer, der da in Libyen festgehalten wurde Max Göldi.
Ja.
Das war eine Riesennummer.
Mhm.
Also das hat richtig Wellen geschlagen. Max Göldi hat darüber auch ein Buch geschrieben über seine Zeit. Die Geschichte ist auch hier im Wörthersee Verlag erschienen. Also ihr findet im Wörthersee Verlag, was das angeht, wirklich sensationelle Geschichten.
So. Wahnsinn.
Ja. Ich habe gesagt, dass ich die Verlegerin sehr gut kenne.
Ja.
Ich habe sie kennengelernt, da war ich selber noch Redakteur bei Kerner.
Mhm.
Da ging es um die Geschichte um Lottie Latrousse, eine Schweizerin in der Elfenbeinküste. Die hat dort in der Elfenbeinküste, um es kurz zu machen, ein Hospiz gegründet, um den armen Menschen dort zu helfen.
Mhm.
Und die Verlegerin, die Gabriela Baumann von Arx, hatte damals noch keinen Verlag. Und sie ist auf diese Geschichte aufmerksam geworden und wollte selber eine Biografie über diese Lottie Latrousse schreiben. Und hat es dann auch gemacht und hat dann im Zuge dessen ihren eigenen Verlag gegründet.
Ach, okay.
So ist dieser Verlag entstanden.
Ja.
Und ihr Spezialgebiet sind also wirklich diese Biografien oder Bücher wie dieses. Also da gibt es auch noch die Biografie über einen Schweizer Herzchirurgen, der sehr erfolgreich war, dann aber aufgehört hatte, weil sein Traum war es immer, Trucker zu sein. Und er hat dann sich ein Lastwagen zugelegt, um Ware von A nach B zu transportieren. Das war irgendwie sein Traum. Und darüber hat sie auch ein Buch geschrieben. Und sehr interessant ist auch zum Beispiel auch eine Geschichte, Plattspitz Baby heißt das Buch. Da geht es um eine Frau, Michelle Halper heißt sie, die ist mit einer drogensüchtigen Mutter aufgewachsen. Auch diese Biografie hat sie erzählt. Und
Sehr unterschiedliche Sachen.
Ja. Und auch sehr interessant, wir reden ja auch viel Gewalt gegen Frauen.
Ja.
Eine Frau hat die Geschichte geschrieben, wie sie einen Mann kennenlernt und der sie dann im Zuge dieser Beziehung fast mit einer Armbrust erschießt, weil sich herausstellt, dass dieser Typ ein gestörter Charakter ist.
Ja.
Ganz
interessanter Verlag.
Sehr interessanter Verlag. Sie ist in der Schweiz ein Bestseller nach dem anderen.
Ja.
Also spielt in der Schweizer Verlagsszene inzwischen eine große Rolle.
Toll.
Und ich finde das so bewundernswert. Ich meine, du stößt auf eine Geschichte, die dich berührt und denkst so, die muss ich erzählen. Schreibe ich die Biografie halt selber und gründe einen Verlag.
Ja, cool.
Und mittlerweile
Hammer.
Ist sie da so eine...
Ja.
Wirklich, hat sie so einen... Wirklich, ja, wie soll ich sagen, ein Verlag mit einer echten Stimme auch. Die Geschichte von der Metalband Krokus hat sie auch veröffentlicht.
Ja?
Also, da habe ich das, da hat es bei mir auch gezuckt.
Also auch keine Schweizer, oder?
Doch, Krokus ist ein Schweizer.
Heavy Metal Band.
Ja. Da habe ich zuerst gedacht, das wäre vielleicht was für uns. Aber ich habe dann gedacht, nee, das Interesse unserer Hörer an Heavy Metal will ich mal lieber nicht überschätzen. Aber auch das ist in diesem Verlag.
Aber wenn es gut geschrieben ist, eine gute Geschichte ist, ja.
Ja, können wir ja mal drüber nachdenken.
Ja, spannend.
Und ich habe jetzt einfach mal unterstellt, viele unserer Hörerinnen und Hörer mögen vielleicht auch Thriller.
Ja.
Geheimdienst ist vielleicht auch so ein bisschen so ihre Welt. Und wenn ihr mal so ein bisschen in die Geheimdienstgeschichte eintauchen wollt, dann bietet sich Thomas Knellwolf enttarnt die größten Schweizer Spionagefälle. Finde ich übrigens auch gut mit den schwarzen Balken.
Ja, mit den schwarzen Balken. Ja. Habe ich auch schon gesehen. Super Idee. Und selbst hier dieser Verlag hat auch so einen schwarzen Balken bekommen. Super lustig.
Finde ich auch sehr gut gemacht.
Ja.
Weil da erfahrt ihr wirklich wahnsinnig viel und auch wirklich internationale Fälle, die wirklich Wellen geschlagen haben.
Ja.
Das ist echt schon sehr, sehr, sehr spannend.
Ja, ja, ich habe vorgestellt, Jan Kostin Wagner, eben im Galliani Verlag erschienen. Ein wahnsinnig trauriges, zutiefst berührendes, literarisch großartiges Buch.
Ja. Und von mir, wie gesagt, Thomas Knellwolf, enttarnt, größten Schweizer Spionagefälle. Wir haben gerade über Krokus gesprochen. Michael Kocken muss jetzt ein Titel von Krokus auf die
bitte
Liste
nicht.
Nehmen.
Bitte nicht. Hab Gnade. Lass Gnade sein. Okay. Das war eine lange Ausgabe mit hoffentlich zwei spannenden Büchern für euch.
Das wollen wir mal hoffen.
Wir hören uns bald wieder.
Ja, und euch viel Spaß beim Lesen.